Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schön, dass Sie da sind. Wir sind und machen eine kleine Präsentation hier von der Landeshauptstadt Magdeburg, die hier einen Stand hat in Halle 5, G501. Und was Schöne an Städten ist natürlich, dass da wunderschöne Orte sind und dass es Menschen gibt, die sich um diese Orte auch kümmern, die zeigen, dass diese Orte existieren. Und einer dieser Menschen ist Sabine Ulrich. Sabine Ulrich wird heute ein Buch präsentieren, das da Urban Explorer heißt. Das hat sie zusammen mit Marc Mirzarjewitsch gemacht. Sabine Ulrich kommt aus NRW, hat sozusagen das Glück, dass sie auch sozusagen so einen Blick von außen auch nach Magdeburg hat, lebt aber in Magdeburg schon seit 1996, also ist sozusagen halbe Magdeburgerin, würde ich sagen, jetzt schon über die Zeit. Und hat vorher aber studiert. Sie hat studiert Kunstgeschichte und klassische Archäologie. Und was macht man mit klassischer Archäologie? Man schaut sich natürlich die Orte an, die um einen sind, entdeckt, gräbt, schaut. Und ihr Werkzeug ist vor allem die Feder, das Schrift. Und sie sucht sich jemand, die das Foto nimmt. Und ich freue mich, Sie hier zu begrüßen. Begrüßen Sie mit mir zusammen. Einen kleinen Applaus. Und ich werde jetzt die Bücher mal rumgeben, dass man sich das anschauen kann.
Ich möchte erst noch mal ein bisschen was zu dem Marc Mirzarjewitsch erzählen, der seit ungefähr 30 Jahren begnadeter Amateurfotograf ist und sich auch die ganze Zeit schon spezialisiert hat auf verlassene Orte, die in unterschiedlichen Zuständen des Verfalls zu finden sind und die er auch mehrfach dokumentiert und begleitet. Und sehr häufig ist es so, dass im Laufe der Zeit dann diese Orte auch verschwinden, einfach weil sie nicht mehr gebraucht werden und lange leer stehen und dann sehr häufig brennt es und dann werden sie abgerissen. Und es sind ganz unterschiedliche Orte. Das ist kann ein klassisches Baudenkmal sein aus dem 19. Jahrhundert oder aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das kann aber auch eine Immobilie sein, die eine Stadt nach der Wende gebaut hat. Also in diesem Urban Explorer, in diesem neuen Buch, ist zum Beispiel ein Spaßbad drin. Nach der Wende sind sehr viele Spaßbäder entstanden in den neuen Bundesländern und die Investitionskosten waren damals sehr hoch und man hat mit unglaublich vielen Besuchern gerechnet und sich gedacht, dass sich das sehr schnell refinanziert und es ist dann nie der Fall gewesen, sodass diese Immobilien irgendwann aufgegeben werden und die Kommunen aber bis heute noch an der Finanzierung tragen, obwohl das Objekt schon längst eine Ruine ist. Und der Marc hat eben mehrere Fotobücher gemacht und der Mitteldeutsche Verlag hat jetzt sich entschieden, er möchte mehrere Landesbände machen. Das ist jetzt Sachsen-Anhalt, es soll noch ein Band Sachsen kommen und ein, wenn ich das richtig erinnere, ein Band Thüringen, damit man eben auch die nicht nur die Städte bedient, wie Leipzig oder Halle oder Magdeburg, sondern dass man auch in die Landschaft hineingehen kann, in kleinere Orte. Und ich werde jetzt einfach mal ganz kurz, sind die Texte zu der Industriegeschichte oder zu dem Ort, die sind immer ganz, ganz kurz und begleiten die Fotos. Und ich werde jetzt mal drei Stück vorlesen. Sonor, lateinisch tief klangvoll, ist eine bekannte Marke für Schlaginstrumente mit Sitz in Bad Berleburg. Viele berühmte Musiker, darunter die Pudis, Rammstein, AC/DC, nutzen Schlagzeuge der Marke Sonor. Die Gründung der Firma geht auf den Drechsler Johannes Link und das Jahr 1875 zurück. Link fertigt in Weißenfels Trommelfelle und Militärtrommeln und bezieht Produktionsräume in der Leipziger Straße. Weil das Geschäft wächst, nimmt er Pauken, Xylophone, Becken, Triangel und kleinere Schlaginstrumente in seine Fertigung auf. Sonor bringt mehrere Neuheiten für das Schlagzeug auf den Markt, unter anderem 1900 die erste Fußmaschine. Da ein Großbrand 1919 den Standort vernichtet, bezieht das Unternehmen Gebäude an der Saale, die zuvor als Bad und Gaststätte dienten. Um 1925 erscheint der erste Sonor-Schlagzeugkatalog, 1930 ein Katalog für Jazzinstrumente. Mit der Enteignung fliehen die Besitzer nach Westdeutschland. Als VEB fertigt die Trommelfabrik bis 1991 Schlagzeuge mit dem Trova-Trommelwaren. Das geht hier um eine Trommelfabrik in Weißensfels. Also Sie merken, die Texte sind ganz sachlich und beschreiben den Ort, und die Poesie wird durch die Fotos eigentlich so optisch wiedergegeben. Der Marc findet sehr viele Details und inszeniert sie auch und ist auch ganz bewusst bei der Schwarz-Weiß-Fotografie geblieben, weil man dadurch die Stimmung noch ein bisschen besser wiedergeben kann, oder meint er, als in Farbfotografien.
Ja. Sagen Sie mal, Frau Ulrich, waren Sie denn jemals dabei bei solchen Erkundungsfotografie-Gängen?
Ja, ich bin auch mal mitgegangen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also man fragt vorher um Erlaubnis, oder wie macht man das mit so alten Gebäuden?
Wenn man die publiziert, muss man bei allen Orten um Erlaubnis fragen. Das ist so der Fall. Marc Mieczajewicz ist mit seiner Kamera permanent unterwegs. Also ich denke, dass er auch manchmal Orte findet, die ihm sozusagen über den Weg laufen, und dass er da sicher auch mal reinguckt. Aber wenn man publiziert, muss man erst sehr aufwendig den Eigentümer ermitteln und muss immer eine Genehmigung haben, dass man die Bücher, die Fotos in einer Publikation abdrucken darf. Es gibt eine ziemlich große Szene dieser Urban Explorer-Fotografen, die einen gewissen Ehrenkodex auch haben, dass man in diesen Orten nichts verändert und auch nichts mitnimmt. Also man geht da sehr behutsam um und guckt sich die Orte an, geht da auch mehrmals hin, je nachdem, wie das Licht gerade ist oder wie das, manchmal spielt ja auch das Wetter bei der Fotografie eine Rolle, die Tageszeit und so weiter, aber man verändert nichts.
Da auch irgendwie was Erotisches, da in solchen alten Gebäuden zu sein, aber das heißt sozusagen jetzt eine kleine, wie soll ich sagen, Gefahrenwarnung sollte man da schon machen. Nicht jeder sollte einfach, wenn er ein leerstehendes Haus sieht oder so, reingehen, sondern man muss auf viele Dinge achten dann wahrscheinlich, oder?
Wie gesagt, es gibt eine ziemlich weite, große Szene von diesen Lost Places oder Urban Explorer-Fotografen, und man kann sich vorher auch recht gut informieren und ganz gut online recherchieren, und da gibt es sehr viele Foren, die auch berichten zu den, zu den Orten und wo man sich vielleicht eine Genehmigung holt, beziehungsweise worauf man achten muss, wenn man da alleine reingeht.
Wir hatten schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber von welchen Orten gibt es jetzt ganz genau schon Ausgaben, und welche hast du oder haben Sie mitbearbeitet?
Also erstmals mit diesem Urban Explorer ein Band für Sachsen-Anhalt insgesamt. Dann gibt es ein Buch über Chemnitz, eins über Halle, eins über Magdeburg, eins über Leipzig, eins über den Harz und eins von den Belitz-Heilstätten.
Okay.
Das ist das vierte, was ich getextet habe.
Ah, okay. Und wie sieht das aus, wenn man das so hört, könnte man ja denken, es gäbe nur im Osten von Deutschland ganz viele Lost Places. Ist das so?
Die gibt es natürlich bundesweit, aber wir haben trotz allem den Vorteil, dass wir doch noch sehr gehäuft solche Orte haben, die zwar auch zunehmend verschwinden, dadurch, dass jetzt auch wieder deutlich mehr investiert wird in Neubauten, aber wir haben lange Zeit hier in den neuen Bundesländern einfach, was dies anbelangt, also was an diese verlassenen Orte betrifft, deutlich mehr zu bieten gehabt als die westdeutschen Bundesländer.
Was macht eigentlich wirklich so diese Faszination aus? Also was ist dieser Charme des, ich weiß nicht, in der Zeit Stehengebliebenen oder so? Du beschäftigst dich ja doch viel mehr sozusagen auch tatsächlich mit diesem Thema. Hast du da irgendwie gemerkt, was es sein könnte, was da kitzelt oder bei den Menschen?
Ich denke, da müsste man den Marc selber fragen, der Leiter heute aus ja, nicht da sein kann aus beruflichen Gründen. Ich könnte mir vorstellen, das ist wie so ein Virus, der einen entweder infiziert, dann ist es vielleicht auch ein bisschen Abenteuerlust. Ich selber kann mir, also ich finde solche Orte super spannend, aber dadurch, dass ich natürlich die Hintergründe recherchiere, beschäftige ich mich ja sehr viel mit der Geschichte und bin vielleicht auch nicht so der Mutige, der da in so eine Ruine reingeht und dann riecht das komisch und es ist irre staubig und da bin ich deutlich mehr Etepetete, würde ich sagen, als diese Szene selber.
Kannst du uns mal kurz diesen Rechercheprozess auch nochmal beschreiben? Also du bekommst die Bilder von ihm, von dem Ort und dann...
Genau, ich bekomme die Orte genannt und dann setze ich mich zuerst ins Internet. Da lässt sich heute schon sehr, sehr viel finden. Meine Texte sind ja auch nur sehr kurz. Und gelegentlich ist es dann eben auch wichtig, dass man sich mit einem Industriegeschichteverein oder mit einem Autor, einem anderen Autor nochmal austauscht, um was zu verifizieren oder mit einem Archiv. Dass man in einem Stadtarchiv sich einen Ansprechpartner sucht, der sich mit Industriegeschichte beschäftigt hat und so entstehen dann die Texte.
Okay, dann lass uns nochmal kurz reinhören in zwei, drei Texte und dann reden wir nochmal.
Es geht jetzt um Heiligenthal, Schloss Helmsdorf. Auf dem ehemals vom Bülowschen Gut Helmsdorf in der Gemeinde Heiligenthal steht ein klassizistisches Herrenhaus. 1801 bis 1805 wird es im Auftrag des späteren Landrats Wilhelm von Kersenbrock errichtet. Der Seitenflügel des Hauses ist jüngeren Datums. 1910 lässt Baron von Krossig das Gebäude aus- und umbauen und beauftragt hierfür den Architekten und Kunsttheoretiker Paul Schulze Naumburg. Zum Park hin öffnet sich das Haupthaus mit einer geschwungenen Freitreppe vor zweistöckiger Loggia. Abgesehen vom Park gehören zur Anlage ein Wirtschaftshof von 1884, ein Forsthaus von 1854 sowie die Gärtnereiverwaltung aus dem Jahr 1844. Seit mehreren Jahren wird das Haus nicht mehr bewohnt. So, das Konzept von diesem Buch ist auch so, dass wir ganz bewusst diese Texte ganz sachlich handeln. Auch ein bisschen im Kontrast stehen zu dem Bildmaterial. Eine Notklinik in Zörbich. In eine alte Villa am Stadtrand von Zörbich zieht nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst eine Tuberkulose-Isolierstation und später eine Entbindungsklinik ein. Ab 1965 ist hier eine HNO-Klinik mit 32 Betten als Außenstelle Zörbich des Kreiskrankenhauses Bitterfeld untergebracht. Sie siedelt 1998 in einen Klinikneubau in Bitterfeld um. Das Gebäude in Zörbich steht viele Jahre leer und verfällt. Der passende Ort für den Dreh eines Horrorfilmes, so schreibt Spiegel Online noch 2014, in einem Artikel Die Schönheit der verlassenen Orte über das Behandlungszimmer der alten HNO-Klinik. Doch zu diesem Zeitpunkt ist das Gebäude bereits abgerissen. Die heutige Eigentümerin, eine Agrarhandelsgesellschaft, baute auf dem Grundstück eine moderne Lagerhalle und einen Solarpark. Die Orte sind sehr unterschiedlich. Er hat sich auch ein Krematorium gesucht in Dessau, das auch eine Immobilie ist, die unter Denkmalschutz steht. Gegen Friedhof an der Heidestraße steht etwas zurückversetzt ein oktogonaler, turmartiger Zentralbau mit Satteldach, Freitreppe und niedrigen Urnenhallen. Neoklassizistischer Bauschmuck, gemischt mit Jugendstil, umgibt das Eingangsportal. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Ein Wettbewerb zum Bau des Krematoriums gewinnt 1907 der Stuttgarter Architekt Wilhelm Scholter. Dennoch wird William Müller mit der Realisierung seines Entwurfs beauftragt, dessen Form an eine Urne erinnert. Das Dach hat damals die Form einer Glocke. Müller baut zeitgleich in Berlin-Wedding ein Krematorium und ist Mitherausgeber der Architekturzeitschrift Der Baumeister. Von 1910 bis in die in das Jahr 1992 erfüllt das Krematorium seine Bestimmung. Insgesamt etwa 100.000 Verstorbene werden eingeäschert und teils auf dem angrenzenden Urnenfriedhof bestattet. An dem verlassenen Ort drehte der Grimme-Preisträger Nikolaus Greyerhalter 2012 für einen Dokumentarfilm.
Okay. Gibt es denn so Orte, wo man sagt, die sind besonders schön, oder hast du so Lieblingsorte, wo du sagst, die Bilder sind wirklich gut geworden oder die haben auch in mir was wachgerufen?
Also ich persönlich finde es immer schön, wenn irgendwelche Hinterlassenschaften noch zu finden sind. Wenn eine alte Tanzgaststätte fotografiert wird und dann findet sich da plötzlich noch so ein paar Tanzschuhe. Oder manche Orte sehen auch so aus, als wären sie so von jetzt auf gleich verlassen. Also dass jemand aufsteht, die Kaffeetasse da noch steht. Und das ist ein riesengroßer Schaltraum von der Industriehalle oder von einem Industriebetrieb und die Kaffeetasse steht auf dem Tisch und die Leute sind weg. Also das sind so Sachen, die ich besonders mag. Also wo ich dann auch immer so nochmal drüber nachdenke, wie ist das eigentlich gewesen in dem Moment? Ja, dass das so abrupt war. Warum ist das so abrupt passiert?
Wie sieht dich aus? Gab es mal den Moment, dass du ein Bild bekommen hast und dann das Bild gesehen hast und gedacht hast, Mensch, da will ich jetzt hinfahren und mir das selber nochmal angucken?
Ich habe ein paar Bilder auch bei mir zu Hause hängen.
Ah.
Ja, also manche Orte sind, da habe ich auch einen persönlichen Bezug zu, weil sie vielleicht in Magdeburg gewesen sind oder so und die habe ich mir auch selber angeguckt.
Okay, also dass man dann wirklich sagt, wow, das sieht so schön aus, das würde ich mir vielleicht anschauen. Aber da müssen wir wieder sagen, wenn Sie sich das Buch kaufen, wenn Sie die Orte und die Bilder sehen, nicht einfach hinfahren. Es sind mir oft sehr gefährliche Orte. Ja.
Genau.
Wie sieht denn das aus? Gab es denn welche von den Orten, wo die Recherche jetzt sehr, sehr schwer war? Also wo man dann auch gemerkt hat, da sind schwierig, da Informationen zu finden? Oder gab es da sozusagen Beispiele?
Ja, da könnte ich ganz kurz den Text zu Bad Schmiedeberg vorlesen, von dem Erlebnis Bad Bassow. Das ist eben eine jüngere verlassene Immobilie und das ist natürlich für die Gemeinde auch jetzt keine schöne Geschichte gewesen, sodass da schwierig war, auch mehr als wirklich nur einen Kurztext zusammenzubekommen. Darum ist er auch wirklich kurz geworden. Mit viel Euphorie und hohen Erwartungen an große Besucherscharen eröffnen ab den 1990er Jahren mehrere Spaßbäder in den neuen Bundesländern. Sie machen sich gegenseitig Konkurrenz. Das Bassow neben einem kleinen Freizeitpark in Bad Schmiedeberg ist 1993 eines der ersten. Die Bausumme beträgt 18 Millionen D-Mark. Nach jahrelangen finanziellen Schwierigkeiten kommt das Endgültige aus. Lichtkuppel, Saunalandschaft, Spaßbecken und Rutschen vermodern, während die Gemeinde Bad Schmiedeberg noch immer an den Kredit bedient. Also da lässt sich, ja, da müsste man wahrscheinlich auch recht viel Zeit noch reinstecken, um den Architekten vielleicht aufzutreiben und sich noch ein bisschen mehr dazu erzählen zu lassen.
Beziehungsweise ist es ja auch immer so, dass man wahrscheinlich bei manchen Orten denkt, schade, dass sie halt verlassen sind. Gibt es so Orte, wo du gedacht hast, oh, naja, da hat mir so ein bisschen auch das Herz geblutet, wo ich das gesehen habe, wie das heute da aussieht und was es vielleicht früher mal gewesen ist?
Definitiv so. Das ist zum Beispiel bei der Weißensfelser Trommelfabrik, von der ich eben erzählt habe, so. Es gibt aber auch sehr viele alte Heilstätten und Lungensanatorien im Harz, die so eine Fachwerkarchitektur mit so einer Mischung aus so einer Landarchitektur haben und die eben auch nicht mehr gebraucht werden und schon viele Jahre leer stehen und dann in der Regel irgendwann leider auch abbrennen.
Wie kommt das, dass sozusagen diese Tendenz dann immer zum Brennen, oder also sind das dann tatsächlich Menschgemachte, um da die Versicherung, oder was könnte da der Hintergrund sein?
Also ich denke, da gibt es mehrere Gründe. Das kann auch ein Kurzschluss sein, ja, dass da irgendwas einfach Feuer fängt. Aber es sind auch oft Feuerteufel.
Willst du uns nochmal eine so eine Heilstätte vorlesen vielleicht?
1899 beschließt der Johanniterorden den Bau einer Lungenheilanstalt am Südhang des Ochsenbergs zwischen Sorge, Bennekenstein und Hohe Gais. Das Vorhaben wird durch eine großzügige Spende ermöglicht. Schon 1902 kann Prinz Albrecht von Preußen als Herrenmeister des Johanniterordens das überwiegend massiv in Granit ausgeführte Sanatorium einweihen. Es bietet Platz für 60 lungenkranke Frauen. Im Obergeschoss liegt eine Kapelle mit Chor und Glockenturm. Nach Süden öffnen sich arkadenförmige Liegehallen. Weitere Nebenbauten kommen in den Folgejahren hinzu. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs nutzt die Nationale Volksarmee die Anlage als Kurheim, das wegen der damaligen Nähe zur innerdeutschen Grenze isoliert im Sperrgebiet liegt. Im Zuge der politischen Wende wird die Liegehalle oder die Liegenschaft mit an den Johanniterorden zurückübertragen und anschließend mehrfach verkauft. 2009 richtet ein Brand im Hauptgebäude schwere Schäden an. Erst seit kurzem ist ein Teil der Anlage wieder bewohnt. Also manchmal gibt es auch so einen kleinen Lichtblick, dass jemand sich zumindest einen Teil der Immobilie, so Nebenhäuschen oder sowas kauft und das dann wieder aufarbeitet und wieder bezieht. Also es gibt auch durchaus positive Beispiele. Aber die sind leider eher selten.
Wie ist das denn, wenn jetzt, sag ich mal, Zuhörer oder Menschen aus der Republik Orte kennen, die vielleicht noch nie besucht wurden? Wo melden die sich am besten oder wie finden die Kontakt zu euch oder zu dieser Lost Places Szene?
Wie ich gesagt habe, gibt es ganz viele Foren im Internet. Der Marc selber hat eine Seite, die heißt marodes.de, aber es gibt viele, die so einen Blog pflegen oder die kleine Filme auch drehen, während sie durch diese Immobilien gehen, und da findet man ganz viel. Also das ist relativ einfach.
Also wenn Sie da Tipps haben sozusagen, die wir vielleicht Gebäude, die kurz davor sind, nicht mehr da zu sein, wie wir die sozusagen doch noch einfangen und wenigstens auflisten und nochmal das letzte Mal besuchen, dann tun Sie das, melden Sie sich bei Sabine Ulrich vielleicht da. Gut, was gibt's denn so für nächste Projekte bei dir?
Ich habe mehrere Sachen im Kopf, die ich gerne machen möchte. Das ist im Moment ein bisschen ein Zeitproblem, deswegen sind die geschoben, weil ich das ja auch nur nebenberuflich mache, so mehr oder weniger aus Spaß. Man kann als Autor nicht unbedingt davon leben, dass man diese Bücher textet. Und eine Idee schwimmt mir noch im Kopf herum. Ich möchte gerne was ganz anderes machen. Und zwar ist das ein Rezeptbuch aus den 20er Jahren. Und da geht es aber im Hintergrund darum, dass es in den 20er Jahren eine starke Modernisierung der Küche gegeben hat, was zu der Emanzipation der Frau geführt hat, weil sie sich unabhängig vom Haushalt bewegen konnte und arbeiten gehen konnte. Und das ist eigentlich mehr noch das Thema oder das Interessante für mich, diese Emanzipation im Haushalt sozusagen, als die Rezepte selber. Die sind oft sehr einfach und aus der Notstandszeit heraus sehr leicht nachzukochen. Aber was ganz anderes passt hier jetzt gar nicht dazu.
Und da wir hier eigentlich ja eine Dauerwerbesendung sind für die Landeshauptstadt Magdeburg irgendwie, die im Stand G501 nochmal zu besuchen ist mit seiner kleinen Mikrokosmos kulturell, was sind denn für dich so die Top Lost Places in Magdeburg?
Die Frage hättest du mir jetzt mal vorher stellen sollen. es gibt, ja, in Magdeburg verschwinden die tatsächlich zunehmend. Wir haben so ein altes Messgerät und Armaturenwerk, das jetzt zu Lofts umgebaut wird. Mir sind die Rayonhäuser, glaube ich, die liegen mir am meisten am Herzen. Das sind alte Fachwerkhäuser, die aus der Festungszeit noch stammen. Da gab es außerhalb von Magdeburg eingeschränkte Baubestimmungen, weil man vor der Festung ein freies Schussfeld haben wollte. Und in diesen Bereichen durfte nur ein Fachwerk gebaut werden und auch nur anderthalbstöckig mit einem Teilkeller, weil man im Fall einer Armierung dieses Haus abreißen musste als Eigentümer und den gesamten Bauschutt und die ganzen Balken in einen Keller schieben musste, damit sich niemand hinter diesen Häusern verschanzen kann. Und diese Häuser sind auch sehr oft leerstehend und auch schon sehr stark angegriffen, weil es eben Holzbalken sind und die finde ich persönlich am allerschönsten. Aber das sind sehr kleine Objekte.
Und meinst du, wird das bei der Bewerbung für die Europäische Kulturhauptstadt, werden Lost Places da eine Rolle spielen, dass dann so Führungen oder kleine Bus-Shuttles sozusagen in noch verlassene, verlorene Orte geben wird oder so? Wenn es sie dann noch gibt.
Wenn jemand das in die Hand nimmt, du vielleicht?
Naja, wenn musst du das machen. Aber also an sich wäre das vielleicht ein schönes Thema, was man sozusagen genau das auch ein bisschen thematisiert, die Romantik, diese wunderschöne, ja, also das Verfall nicht immer nur was Negatives haben muss, sondern wenn er gut dokumentiert ist und auch präsentiert, dass er irgendwas hat, was uns ja auch wieder zum Menschen macht, ja, oder irgendwas sehr Menschliches hat irgendwie.
Also gehört habe ich davon noch nicht, dass das Teil der Kulturhauptstadtbewerbung ist.
Aber gut, dass wir darüber geredet haben, dass wir uns bewerben. Okay, dankeschön. Sabine Ulrich wird jetzt noch G501 für Sie, auch wenn Sie wollen, noch ein bisschen da sein für Fragen, wenn Sie Bilder gesehen haben, wo Sie sich nochmal besonders interessieren. Sie weiß bestimmt bei weitem mehr, als in den Texten erstmal so beschrieben ist. Wenn Sie da Hintergrundfragen haben noch, wie gesagt, wunderschönes Buch im Mitteldeutschen Verlag erschienen. Der Fotograf ist Mark Mieziarewicz, Lost Places in Sachsen-Anhalt und der Obertitel Urban Explorer. Legen Sie sich das zu, ist wirklich was, was man sich immer wieder anschauen kann, wo man wieder merkt, sozusagen, wie auch Kultur früher war. Und ich bedanke mich ganz doll bei Sabine Ulrich für ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, gern noch am Magdeburg-Stand G501. Dankeschön.
Wieder. Danke auch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.